Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute geht es um den Darm und bevor ich unseren Gast einführe, erstmal ganz herzliche Grüße nach Berlin, denn ich darf plaudern mit keiner anderen als mit Britta Siegmund aus Berlin. Britta, willkommen.
Ja, willkommen. Freut mich total, heute auch am Gastrogeplaudere teilzunehmen und mich mit dir zu unterhalten, Heiner.
Super. Also, es geht natürlich um den Darm. Wir haben das große Thema Prävention um den Darm. Aber für die, die jetzt den Lebenslauf von Britta Siegmund nicht so komplett auf dem Schirm haben, das ist schon eine beeindruckende Geschichte, Britta. Das musst du dir jetzt einmal anhören. Britta Siegmund ist wirklich, finde ich, so der Inbegriff des Clinician Scientist. Sie hat in München Medizin studiert, hat dann ihr Postdoc in den USA gemacht, hat dann alles durchlaufen von Immuneta-Programm, Nachwuchsgruppe bis Heisenberg-Professur, hat in Berlin ihre Facharztausbildung gemacht, hatte einen Ruf auf eine andere Universität nach Münster und Britta seit 2013 Direktorin der Klinik Benjamin Franklin, richtig?
Genau.
Also ein toller CV, aber sie hat weitergemacht. Sie ist unter anderem, wie viele wissen, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und Britta, jetzt ganz am Anfang, herzlichen Glückwunsch, Sprecherin eines neuen Exzellenzclusters, der gerade bewilligt wurde. Jetzt musst du uns allen mal erklären, in diesem Exzellenzcluster geht es ja im weitesten Sinne auch um Prävention. Was macht ihr da eigentlich?
Ja, danke Heiner für die Glückwünsche. Wir freuen uns riesig, dass wir das voranbringen können. Und ich glaube, es ist auch super, noch einen weiteren Cluster neben Kiel für die Gastroenterologie ja auch in dem Bereich Entzündung zu haben. Und das Ziel des Clusters ist, dass wir die Denkweise der Medizin ändern wollen. Und wir wollen bislang, wenn wir therapieren wir ja immer Signalwege, die die Krankheiten vermitteln und induzieren. Und wir glauben, dass wir da ziemlich viel verpassen, nämlich allem dem, was so vor der eigentlichen Beginn der Erkrankung passiert. So, wir wollen besser verstehen, warum werden wir krank, beziehungsweise was erhält uns eigentlich gesund? Und können wir nicht auch Krankheiten verhindern, indem wir gesund erhaltende Mechanismen stärken? Das ist so in a nutshell ganz kurz, was das Ziel des Clusters ist. Und wir haben aber eine ganz wichtige Säule mit dabei. Weil wir können Mechanismen identifizieren, wir können die auch in der Community vielleicht noch vermitteln, aber die Bevölkerungsschichten, die das eigentlich erfahren sollten, die müssen das ja auch erfahren. Und dafür haben wir uns das Museum für Naturkunde mit ins Boot geholt, um eben auch ein Public Engagement machen zu können, und also Neudeutsch, und aber auch Zielgruppen zu erreichen, also alle Zielgruppen zu erreichen und nicht nur, in Berlin würde man sagen, nicht nur die studierte Bevölkerung in Saal, Dahlem und Zehlendorf, sondern wirklich alle Bereiche, also auch Neukölln und Wedding.
Spannend. Und wenn wir jetzt gleich die Überleitung haben, ich gehe mal davon aus, dass Darmgesundheit auch ein Teil dieses Clusters ist, ist das richtig?
Absolut, genau. Es betrifft den großen Kreis der entzündlichen Erkrankungen, vor allem Rheumatologie und die Darmgesundheit. Mhm. Und dann aber auch ein bisschen Onkologie, weil wir glauben, dass das für beide Bereiche spannend ist, sich anzusehen und vielleicht auch gemeinsame Mechanismen identifiziert werden können, weil das wahrscheinlich sehr konservierte Mechanismen sind.
Dann frage ich mal gleich direkt, wie kann ich denn meinen Darm gesund halten? Ich meine, diese Zahlen, die man jetzt liest, dass immer mehr chronisch entzündliche Darmerkrankungen und die Gesundheitslast ist riesig. Es ist ein großes Problem. Was man darin sieht, dass auch die pharmazeutische Industrie das als Target sieht und die unendlich vielen Substanzen, die auf den Weg gekommen sind. Wie halte ich meinen Darm gesund?
Total spannend. Und ich glaube, da lohnt es sich, auf Länder zu schauen, wo im Moment gerade dieser Anstieg ist. Ein wunderbares Beispiel ist Indien. Mhm. Und da kann man sehr schön das Beispiel nehmen aus Hyderabad. Und die haben dort seit vielen Jahren, seit 15 Jahren, haben die so einen Bus. Und der fährt in Hyderabad über die Dörfer. und versorgt und koloskopiert auch Patientinnen und Patienten, die Darmprobleme haben. Mhm. Und so vor 15 Jahren waren das immer nur infektiologische Sachen, praktisch keine CED. Und seit 10 Jahren etwa beginnen die auch CED zu sehen. Mittlerweile ist es etwa Hälfte, Hälfte. Und dann kann man sich ja fragen, was hat sich in diesen Dörfern verändert? Und die Hygiene, ehrlicherweise, hat sich nicht so wahnsinnig verändert. Aber jedes dieser Dörfer hat jetzt so einen komischen Kiosk. Und da kannst du irgendwie Cola, süße Softdrinks kaufen und kriegst eben auch Fastfood und prozessierte Nahrung. Und so, dass das eben schon ganz klar irgendwie auf die Ernährung hindeutet. Und ich glaube, das ist eben auch was, wo wir dann, wenn man sich überlegt, was kann man aktiv tun, um primär ohne vielleicht auch irgendwelche Risikofaktoren eine Darmgesundheit zu erhalten, unprozessierte Nahrung selber kochen, frische Nahrung. Ich glaube, das ist angesagt und wir sollten die Tiefkühltruhen Tiefkühltruhen sein lassen.
Ja, das ist, glaube ich, auch unser Thema unserer Fachgesellschaft, wo wir ja gesagt haben, auch in der DGVS wollen wir das Thema Prävention noch mehr bespielen. Und in der Anmoderation habe ich es natürlich vergessen zu erwähnen, dass du auch Vorstandsmitglied der DGVS warst und auch hier extrem engagiert bist. Also danke für deinen Einsatz. Jetzt aber mal konkret chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Prävention. Es gibt ja die ganz banale Frage, jemand hat über Jahre, Jahrzehnte eine Entzündung, die kann ich mehr oder weniger kontrollieren. Und wir haben in den letzten Jahren ja viel darüber diskutiert, wie oft muss ich denn jetzt reingucken? Also was ist der Algorithmus in Berlin und darüber hinaus? Wann brauche ich denn jetzt einfach diese regelmäßigen Koloskopien, um meinen Krebs frühzeitig zu entdecken oder zu verhindern?
Genau, ich glaube, früher war das deutlich weniger geklärt. Ja, da hat man immer gesagt, man macht am Anfang eine Koloskopie und dann nach 8 Jahren wieder und dann wurde es auch schon schwieriger, wie häufig dann man eigentlich eine Koloskopie macht. Und ich glaube, das ist in den neuen Leitlinien, sowohl europäisch, aber auch in der DGVS-Leitlinie sehr schön geklärt. Und man kann eigentlich auch sagen, dass die Vorsorge gleich ist, egal ob ich eine Colitis ulcerosa habe oder eine Crohn-Colitis. Das ist vielleicht schon der erste ganz wichtige Punkt. Der zweite, glaube ich, wichtige Punkt und das vielleicht der entscheidendste ist, dass der Ausscherer von allen Regeln sind die Patienten, die eine chronische entzündliche Darmerkrankung haben plus eine PSC, weil die würden wir von Anfang an jährlich koloskopieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die einfach nochmal ein 5-fach höheres Risiko haben als die normalen Colitis-Patienten und die müssen wir besonders genau anschauen. Und da gibt es sogar Daten und so steht es auch noch im Begleittext der Leitlinie, dass da neben der hochauflösenden Koloskopie die Quadrantenbiopsie wahrscheinlich doch noch einen Stellenwert haben. Also das ist wirklich die Ausnahmesituation, aber auch die Gruppe, um die wir uns am meisten kümmern müssen. Und dann könnte man sagen, man guckt wirklich erst nach 8 Jahren wieder. Ganz offen muss ich sagen, dass wir in Berlin, wenn wir Therapie relevant umstellen, auch eine Koloskopie machen. Einfach, weil wir wissen wollen, was machen wir objektiv, wie sieht die Entzündung objektiv aus? Und ich denke, das ist auch gerechtfertigt, weil wir auch Therapien einsetzen, die nicht ganz billig sind und wir auch nicht unendlich viele Therapien zur Verfügung haben.
Jetzt nochmal diese Routine-Sache. Also ich habe jetzt eine relativ unkomplizierte CED. Ich mache eine Standardtherapie und sei es, ich bin jetzt dann vielleicht irgendwann auf eine Anti-TNF-Therapie gegangen. Damit habe ich jetzt eine Remissionserhaltung. Und jetzt hast du gerade 8 Jahre. Warum denn nicht 7,5? Warum nicht 9? Warum nicht 6,5?
Also, genau. Also ehrlicherweise, wenn wir jemanden auf eine neue Therapie einstellen, der läuft super, würden wir nach einem Jahr reinschauen, um zu schauen, wie sieht die Mucosa aus? Habe ich Mucosal Healing? Habe ich es nicht? Können wir was optimieren? Lässt man es einfach laufen? Und das andere, die Frage, warum jetzt in der Leitlinie die 8 Jahre stehen, das sind einfach Daten. Wann geht die Rate an kolorektalen, also die Inzidenz für die kolorektalen Karzinome hoch? Und dafür braucht man einfach eine ganze Weile an Krankheitsdauer.
Und das gilt für jemand, der jetzt 30 ist, genauso wie für jemand, der 55 ist. Das gilt für Männer und Frauen gleich.
Ja, man muss ehrlicherweise sagen, dass die Datenaufschlüsselung nach Geschlecht bislang nicht wirklich gut ist. Aber im Moment gilt das für beide Gruppierungen gleich. Und ich glaube, ehrlicherweise, die Mehrheit der Patienten wird vor dem 8. Erkrankungsjahr schon die 2. Kolo gehabt haben. Und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Genau. Ich glaube, spannend wird es aber dann, wenn wir ins 8. Erkrankungsjahr wieder gehen und dann macht man eine Kolo. Und dann ist die Frage, wie mache ich danach eigentlich weiter? Und da gibt es jetzt wirklich relevante Unterschiede und die aber sehr sauber aufgearbeitet sind. Und man entscheidet dann irgendwie in drei Gruppen, also hohes Risiko, mittleres Risiko, niedriges Risiko. Und niedriges Risiko sind alle die, für die kein mittleres oder hohes Risiko vorliegt. Und für die würde man dann auch nur alle 4 Jahre eine Folge-Colo machen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil das viele Patienten und Patientinnen betrifft. Also die Colo ist ja jetzt irgendwie auch nicht so der Riesenspaß. Alle 2 bis 3 Jahre, das ist so das mittlere Risiko. Bei einer milden bis mittleren Colitis, erstgradige Verwandte mit einem kolorektalen Karzinom, aber die müssen dann schon älter als 50 bei der Diagnose gewesen sein. Und Patienten, die sind jetzt in der mittleren Kategorie gelandet, das sind die mit vielen Pseudopolypen, wo wir uns ja häufig doch Sorgen machen, sehen wir alles, übersehen wir was, die würde man auch alle 2 bis 3 Jahre koloskopieren.
Und die Leute, die jetzt ängstlich sind, jetzt gibt es ja noch Stuhlteste zwischendurch. Also spielt das da eine Rolle oder sagt man bei den Kolitis, da gucke ich wirklich rein, die spielen keine Rolle, ne?
Ja. Die spielen keine Rolle, ja. Also ganz beliebt, Patient mit Colitis ulcerosa wird geschickt, weil der IV positiv ist. Ja, Überraschung. Also ich glaube, da sollte man sich von trennen, das sollte man lassen. Den einzigen Stuhltest, den wir natürlich lieben, ist Calprotectin, der auch einen wunderbaren Stellenwert hat zu sagen, wie ist eigentlich die entzündliche Aktivität, insbesondere bei der Colitis ulcerosa. Mhm.
Okay, das heißt, Koloskopie ist, glaube ich, ist mir jetzt relativ klar.
Hochrisikogruppe noch.
Mhm, ja, genau.
Genau, die man wirklich jedes Jahr koloskopieren würde. Neben den PSC-Colitis-Patienten hatten wir vorher schon. Dann Patienten, die im letzten und Patientinnen, die in den letzten 5 Jahren eine IEN hatten, die würde man auch jährlich koloskopieren. Erstgradige Verwandte, kolorektales Karzinom vor dem 50. Lebensjahr und eben ausgeprägte Entzündung über viele Jahre mit hochgradiger Entzündung, die würde man auch eher jährlich anschauen.
Okay, und da im Rahmen der Therapieumstellungen erfolgen die Kolos ja ohnehin häufig. So,
genau.
Jetzt habe ich Kolo irgendwie geklärt, Therapieumstellungen mache ich das und wir haben die unterschiedlichen Risikoklassifikationen, das habe ich verstanden. Jetzt aber die anderen Fragen, was Prävention angeht. Jetzt fangen wir an mit Impfungen. Was empfiehlt ihr an Impfungen? Was kann ich machen? Dann kommt natürlich die Frage, wenn ich jetzt Biologikatherapien habe, Leben-Tod-Impfstoff. Was ist so ein, wenn jetzt die 25-jährige Patientin kommt, Erstdiagnose einer chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, was empfiehlt ihr denen in Berlin?
Genau, also was wir primär machen, ist, dass wir, bevor wir irgendwas anfangen, erstmal Blut abnehmen und schauen, haben wir nicht, das schadet nie, aber dass wir einmal nach Tuberkulose schauen, HIV, Hepatitis B, C, also die chronischen Infektionen ausschließen, einmal gucken, ob die EBV hatten in der Vergangenheit. Und darüber kann man sich dann streiten, ob man eine Varizellenserologie abnimmt oder fragt, hatten sie Windpocken? Und wenn die klar beantworten können, sie hatten Windpocken, braucht man die Serologie nicht machen, sondern kann das einmal dokumentieren. Das Zweite ist, dass wir uns den Impfpass immer sehr gerne anschauen, der häufig nicht existent ist. Und es lohnt sich dann, den gemeinsam einmal aufzusuchen und zu gucken, sind die Hepatitis geimpft, sind die nur B geimpft oder auch A geimpft? Also ist Twinrix genommen worden? Und sind die anderen Standardimpfungen gemacht worden? Bei Jugendlichen dann auch die Frage, ist HPV gemacht worden? Und einmal, um vorher schon so ein bisschen aufgeräumt zu haben. So. Und das ist dann eigentlich erstmal schon mal ziemlich gut. Und dann wird man erst wieder richtig aktiv, wenn wir uns entscheiden, immunmodulierende Substanzen zu nehmen. Und dann würde man sicherstellen, dass A wirklich auch geimpft ist. Und dann kommt noch hinzu, dass man gerne eine Pneumokokkenimpfung bei denen hätte. Und das ist ganz interessant, weil es Daten gibt, die in der Tat zeigen, dass Patienten mit einer CED, vor allem Crohn-Patienten, vor allem auch in den Jahren, bevor die Diagnose gestellt wird, auch schon ein erhöhtes Risiko für eine Pneumokokkeninfektion haben. Also ganz interessant, mechanistisch nicht gut zu erklären und man kann auch nicht viel tun, weil ich kann ja nicht Pneumokokken impfen, wenn ich vielleicht vermute, dass in 3 Jahren eine CED, schwierig. Aber die Daten gibt's, also das ist was man auf jeden Fall empfehlen würde. Man würde jährlich die Influenza-Impfung empfehlen. Und dann ist das entscheidend, dass eben Lebendimpfungen von dem Zeitpunkt an schwieriger werden oder eigentlich nicht mehr durchgeführt werden sollen. Und das führt manchmal zu so ein bisschen Diskussionen und schwierigeren Auseinandersetzungen, ja. Und dann gibt es vielleicht noch eine Sondersituation, vor allem für die JAK-Inhibitoren, wo die Varizellen ja nochmal eine andere, also Zoster dann in der Folge nochmal eine größere Rolle spielt. Das heißt, ich hatte Windpocken irgendwann in irgendeinem frühen Lebensabschnitt. bekommen dann jetzt einen JAK-Inhibitor, dann ist einfach das Risiko, einen Zoster zu entwickeln, deutlich erhöht. Und diese Gruppe von Patientinnen und Patienten würde mal gerne Shingrix impfen, also Totimpfstoff gegen Varizellen. So, und da beginnen die Probleme auch wieder, wenn ich 50 bin und Immunsuppressiva nehme, ist super, weil dann kriege ich es bezahlt für alle nicht immunsupprimierten ja ab dem 60. Lebensjahr. Man muss aber da sagen, das Kompetenznetzwerk bietet hier, Darmerkrankungen bietet hier zum Runterladen von der Homepage so einen Antrag an für die Kassen. Mhm. Und unsere Erfahrung ist im Berliner Raum, wenn wir den einreichen bei den Kassen, die Mehrheit der Kassen stimmt mittlerweile zu, dass das eigentlich auch kein richtiges Problem mehr ist. Und zugelassen ist der Impfstoff ab dem 18. Lebensjahr, sodass man da wirklich konsequent auch alle impfen kann.
Also nochmal, glaube ich, ganz wichtiger Hinweis und auch gut, dass das kompetent ist, da diese Tools gibt. Das ist unterschiedlich zwischen den KVen, auch zwischen den Ländern. In Niedersachsen haben wir nicht so komplett positive Erfahrungen hier, aber machen und auf jeden Fall dieses Tool einfach nutzen, um diese Patienten zu schützen. Die Unsicherheit ist groß. Das ist ja eine ganz häufig gestellte Frage, was, wann, wie. Und in den Leitlinien, Empfehlungen finde ich das auch immer ganz gut aufgeführt und da lohnt es sich auch mal genauer reinzugucken. So, jetzt haben wir Darm besprochen, jetzt haben wir Impfungen besprochen. Was sollen die denn sonst noch machen, die Patienten? Gibt es irgendwo erhöhtes Risiko von Haut über Brustkrebs bis Prostata, sage ich mal?
Also grundsätzlich sollten die alle normalen Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Und jetzt gibt es aber ein paar, die im Besonderen vielleicht wichtig sind. Und das eine ist, und das ist alles relevant, in dem Moment, wo ich anfange, immunmodulierende Substanzen einzunehmen, vielleicht mit einer Ausnahme von den lokal wirksamen, also Vedolizumab, wo die Risiken einfach gar nicht erhöht sind. Aber für die alle anderen würde man empfehlen, dass die jährlich ein Hautscreening machen. Das glaube ich wirklich wichtig. Vielleicht auch für den hellhäutigen Mitteleuropäer sowieso keine ganz schlechte Idee. Die gynäkologische Vorsorge bei den Frauen wichtig unter den immunsupprimierenden Medikamenten. Und das sind aber auch, glaube ich, schon die wichtigsten. Ja, und natürlich, wenn ich die normale Mama-Vorsorge, die normale Prostata-Vorsorge sollte wahrgenommen werden. Eben wichtig nochmal hervorzuheben, haben wir vorher schon gesagt, wir nehmen zu Beginn von immunsupprimierenden Therapien EBV auch mit ab. Und das ist historisch noch vor allem für Azathioprin relevant. Und dann denken viele, es ist gefährlich, wenn ich EBV hatte. Und es ist aber ehrlicherweise viel gefährlicher, wenn ich es nicht hatte. Also junge Männer, EBV-naiv, da wären wir zurückhaltend, ein Thiopurin zu geben, weil dort eben erhöhtes Risiko besteht, eine lymphoproliferative Erkrankung zu erfahren. Wenn ich EBV-positiv bin, dann wird es erst wieder gefährlicher, vor allem wenn ich älter bin, dann auch EBV-assoziierte Lymphome zu entwickeln. Aber das gilt vor allem für die Gruppe über 60, über 65, wo wir die Medikamente eigentlich versuchen sowieso nicht, also Azathioprin vor allem, nicht einzusetzen.
Ich glaube, den jüngeren Kollegen muss man das nochmal sagen, diese EBV-naiven Personen, das hat man ja teilweise vergessen. Wir hatten gerade im letzten Jahr, man merkt sich ja immer einzelne Patienten, im letzten Jahr hier wieder einen ganz tragischen Fall, wo es genau wie du beschrieben hast, ein junger Mann unter Azza, eine wirklich fulminante EBV, wo das nicht gut gegangen ist. Und das vergisst man nicht. Also da muss man nochmal alle sensibilisieren. Es rutscht immer wieder durch. Jedem von uns ist es mal durchgerutscht in irgendeiner Weise. Man denkt, es ist ja schon bestimmt worden. Aber da müssen wir alle für sensibilisieren.
Vielleicht noch ein Punkt, weil den vergessen wir immer. Und wie du gerade gesagt hast, einzelne Fälle bringen das dann immer wieder hoch. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, gerade für die, die TNF-Blocker bekommen, aber ehrlicherweise sagen wir das allen unter den Immunsuppressiva, keine nicht pasteurisierte Milch, kein rohes Fleisch. Weil da einfach die Gefahr Listerien und Toxoplasmose da ist. Und wir haben gerade bei uns stationär einen mit einer Toxoplasmose. Und das passiert immer wieder. Aber ich glaube, es ist wichtig, da auch dran zu denken, weil das können Patienten einfach selber auch beitragen.
Und ich als Hepatologe ergänze natürlich bei dem rohen Fleisch die Hepatitis E.
Unbedingt,
die wir auch hier im Podcast schon in zwei Folgen bearbeitet haben. Britta, jetzt nochmal ganz zum Schluss. Wo geht denn die Reise hin? Also jetzt, ihr habt euren Exzellenzcluster. Alle müssen jetzt aufpassen. Jetzt wollen wir natürlich personalisierte Medizin von Krebs bis Entzündungsmedizin. Ja, das haben wir alle verstanden. Ich möchte ja personalisierte Vorsorge. Also werde ich in 5 bis 10 Jahren die künstliche Intelligenz haben, mit welchem App-Tool auch immer das nutze, wo ich dann meine ganzen Daten von dem Patienten automatisch reingebe und der sagt mir dann, der braucht nach 3,5 Jahren eine Colo und nach 5,5 Jahren die entsprechenden Impfungen und dann rutscht mir nichts mehr durch und ich kriege das wirklich auf jeden einzelnen Menschen perfekt, sag ich mal, angestreamt oder was denkst du?
Also ich befürchte, das ist ein Hauch zu optimistisch. Mhm. Im Moment würde man sagen, unprozessierte Nahrung, also selber kochen, nicht rauchen und Sport machen. Das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber hilft uns wahrscheinlich sowieso allen. So, aber wo geht die Reise hin? Es gibt wirklich sehr schöne Daten aus den USA, aus der New Yorker Gruppe, die von Veteranen Serumproben über die Zeit gescreent haben und da sehr schön Risikoprofile mit Antikörpern identifizieren können, die viele Jahre bevor die Erkrankungen auftreten, schon detektierbar sind. Und da laufen jetzt erste Studien, wo wirklich präemptiv behandelt wird, um zu verhindern, dass diese Personen, die sind ja keine Patienten, dann keine Erkrankung bekommen. Das sind erste Schritte. Ob das die richtigen Ansätze sind, weiß ich nicht. Aber man muss es probieren und nicht irgendwie in diese Richtung wird es gehen. Also ich glaube, wir müssen zum einen die Risikogruppen gut definieren können. Und dann müssen wir überlegen, was machen wir mit denen dann eigentlich? Und das ist, glaube ich, die spannendste Frage, die wir so in den nächsten 5 bis 10 Jahren hoffentlich beantworten können.
Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, braucht es Austausch, braucht es gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte und es braucht Menschen, die sich damit beschäftigen, wo wir Unterstützung brauchen. Und deswegen macht es so viel Spaß, im Bereich der Gastroenterologie zu arbeiten und das weiter auf den Weg zu bringen. Britta, total spannend. Herzliche Grüße nach Berlin und nochmal vielen Dank.
Danke, Heiner. Grüße nach Hannover.
Und wie immer, bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie Ideen, Anmerkungen haben, schicken Sie uns Wünsche. Wir werden die bestmöglich beachten.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.